Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt wird es ernst. Diese Worte standen schon am Dienstag in meinem Konzept. Und nicht aufgrund der Entwicklung der letzten drei Tage. Jetzt wird es ernst. Der heutige Predigttext steht kurz nach einem Vers, nachdem es für Jesus selbst sehr ernst wurde. Zitat: Als der von Gott gekommene Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus sterben und hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus fest in den Blick, was auf ihn zukam, und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Das Kreuz wartet auf ihn. Spätestens ab jetzt ist für Jesus Passionszeit. Wir leben in der Passionszeit, jetzt. Und eigentlich hatte ich in der Vorbereitung gedacht, für diesen Gottesdienst, steht jetzt nicht im Konzept, wie man ahnen kann, hatte ich gedacht, jetzt feiern wir mal wieder so einen ganz normalen, richtigen Gottesdienst nach dieser Drachensache, nach dem Gottesdienst mit der Amazing Grace Baptist Church und jetzt so ein Gottesdienst in der Passionszeit. Und plötzlich wird es tatsächlich auf andere Art und Weise ernst. Und wir überlegen, was liegt eigentlich vor uns, wenn wir die Hand an den Flug legen und nach vorne schauen. Wenn Jesus nach vorne schaut, dann liegt ein Leidensweg vor ihm. Am Ende des Weges das Kreuz. Wenn Jesus jetzt den Blick zurückwenden würde, dann wäre er selbst nicht geschickt für das Reich Gottes. Er würde sich nämlich wegwenden vom Kreuz. Auf dem Weg zum Kreuz ernste Worte, wirklich ernste Worte. Worte für den Weg der Christinnen und Christen. Hören wir uns diese Worte einmal gemeinsam an, sie sind ja auch abgedruckt. Drei ernste Worte zur Nachfolge. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Der Kollege von Lukas, der Evangelist Matthäus, der weiß etwas genauer, wer dieser jemand ist, von dem hier die Rede ist. Unterwegs sagte jemand zu Jesus. Bei Matthäus ist zu lesen: Da trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach ihm: Ich will dir folgen. Ein Schriftgelehrter. Es ist also anzunehmen, dass ein gläubiger Mensch, ich sag mal so einer von unserer Sorte, so wie wir, der hat irgendwie neu Feuer gefangen für Jesus und sagt jetzt: Jesus, jetzt will ich ganze Sachen machen, jetzt will ich dir folgen, jetzt soll es für mich losgehen. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Es ist wirklich auffallend hier im Text, dass derjenige das selber sagt. Er wird nicht von Jesus angesprochen: Komm, folge mir nach, sondern er sagt von sich aus: Ich will dir nachfolgen. Das ist eigentlich ein frommer Wunsch. Und eigentlich denkt man, dass Jesus jetzt mit etwas Frommen antworten würde. Aber das tut er nicht. Er benutzt kein Bibelzitat, nicht irgendwie eine religiöse Rede, sondern er benutzt ein Sprichwort, einen Sinnspruch, das damals jeder kannte. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Das war so ein alltäglich bekanntes Sprichwort. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Sprichwort für Heimat, für Geborgenheit, für Zuhause sein. Und dann ergänzt Jesus so eben hinten dran: Der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen oder ausruhen kann. Vielleicht verbirgt sich hinter dieser Selbsteinladung des Frommen der Wunsch, die Sehnsucht, ja auch das verständliche Verlangen, endlich anzukommen. Endlich das Religiöse, das spirituelle Ziel seines Lebens erreicht zu haben. Ich möchte jetzt wirklich mal geistliche Heimat finden. Ich möchte jetzt wirklich mal geistlich zu Hause sein. Ja, im guten Sinne auch meine Ruhe finden. Jesus, bei dir finde ich das. Ich will dir nachfolgen. Hier ist einer, der das einem Anschein nach für sich möchte. Er ist aber ein self-made Follower, ein selbstberufener Nachfolger Jesu. Er sehnt sich, ja wirklich, gut nachvollziehbar, also ich kann es nachvollziehen. Er sehnt sich vielleicht nach rundum Ruheversorgung. Oder falls er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch nach religiöser Ruhestandsvorsorge. Ach Jesus, wenn ich bei dir bin, dann wird das schon alles gut laufen. Ernster Bibeltext. Was macht Jesus? Er holt ein Waschlappenhaus und watscht ihn einfach ab. Knallhart. Das geht so richtig unter die Haut. Ich möchte das nicht erlebt haben. Das wäre so, als wenn Jesus zu mir sagen würde, hey Carsten, du hast im vergangenen Jahr für dich und deine Familie 5 Umzüge gemacht. Für Mutter 2 Söhne, für dich selbst 2-mal Umzugswagen gepackt. Ja, ne? Eigener Herd ist Gold ist wert wie Carsten, oder? Du packst schon wieder die Umzugskartons. Abwatschen. Hör auf, vom religiösen Ankommen zu träumen. Hör auf, vom Ziel, hör auf, von der Erfüllung zu träumen. Carsten, vielleicht auch gerade du. Oder du, oder du. Hör auf damit. Aber Jesus, ich will dir doch eigentlich nur nachfolgen. Jesus, verstehst du meinen Wunsch nicht? Ich will doch nur ankommen. Ich will doch nur alles Schöne, alles Gute, alles Blühende. Also ich doch auch nur für diese Gemeinde hier. Ja, sicher auch ein wenig für mich, weil wenn es in der Gemeinde läuft, dann habe ich ja auch weniger zu tun und so. Also Herr, verstehst du? Der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Das sind echt ernste Worte. Und durch diese ernsten Worte Jesu begreife ich, wer Gott ist. Er ist nicht der Diener meines Glückes. Er ist nicht der Erfüller meiner Wünsche. Jesus ist nicht das beste Mittel zum Wohlsein. Jesus ist nicht mein Erfüllungsgehilfe für ein komfortables Leben. Er ist nicht das Mittel für meinen Zweck. Er ist auch nicht das Mittel für unseren Gemeindezweck. Es wird ernst auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg durch mein Leben. Und auch auf dem Weg des Gemeindelebens. Es hilft nichts, für Jesus begeistert zu sein. Ich will dir folgen. Es hilft nichts, für sich immer frommer werden zu wollen. Religiöse Begeisterung führt nicht zum Ziel. Es hilft nichts, fromm sein zu wollen, wenn man dabei in erster Linie an sich oder an die Gemeinde denkt. Ich habe gesagt, es wird ernst. Das war nicht leicht zu schreiben. Es hilft nichts, wenn wir nur an uns denken wollen. Oder an die Gemeinde. Ein Theologe hat es so geschrieben, Jesus hatte sich mit seinen Jüngern nicht schön eingerichtet. Er hat mit seinen Jüngern nicht musiziert, weder auf der Orgel noch auf der Mandoline. Er hat es sich nicht schön gemacht mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Wer mir nachfolgt, hat er gesagt, der ist heimatlos. Der ist auch umhergetrieben. Der kann sich nicht gemütlich niederlassen. Aber Jesus hat auch die Angst genommen, die wir vielleicht haben, vor einem unruhigen, vor einem heimatlosen Leben, dass wir vielleicht nicht versorgt sind. Ganz deutlich hat er zu seinen Jüngern gesagt, Leute, ihr habt zwar keine Nester, wo ihr euch wie Vögel schön kuschelig beheimaten könnt, aber schaut sie euch doch an, die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, sie richten es sich eben nicht schön ein und sammeln und machen. Und euer Vater im Himmel sorgt doch für sie. Das hat Jesus auch immer zu sagen. Euer Vater im Himmel sorgt für euch. Entspannt euch, was euch selbst angeht. Das sind ernste Worte. Und es geht ernst weiter. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich zuerst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Hier haben wir mal was Positives. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Ach, so mögen wir das. Hier ist einer, der wird von Jesus angesprochen, ohne vorher Jesus anzusprechen. Jesus made follower. Also so ein richtig von Jesus in die Nachfolge berufener. Es fällt aber dennoch auf, dass Jesus nicht um Menschen wirbt. Folge mir nach ist keine Werbebotschaft. Das ist auch keine vielleicht täuschende Propaganda. Es ist auch keine bemalte Rückwand, die aufmerksam machen soll. Es ist kein Anstecker. Es ist keine Internetadresse mit schönen Bildern und Texten, die Interesse wecken soll. Es ist auch kein durchgestylter Gottesdienst für Suchende. Es ist auch kein schöner guten Abend, der vielleicht mal Interesse wecken sollte. Das ist einfach ein Auftrag. Folge mir nach. Jesus ruft Menschen, er beruft sie, folge mir nach. Es kommt ihm wohl auch nicht so sehr auf die Zahl der Anhänger an. Wo kommt das nur her, dass wir Christen immer auch so zahlenorientiert sind? Jesus scheint das nicht so im Sinn zu haben. Bei ihm schwingt da eher was mit von Qualität statt Quantität. Jesus wirbt nicht um mit irgendwelchen Versprechungen. Er ruft. Ja, so erträume ich mir das eigentlich in den kühnsten missionarischen Träumen auch für diese Gemeinde. Menschen erkennen, Jesus ruft sie und dann kommen sie einfach hierher und machen bei uns mit und packen mit an, damit wir diese Welt, diese Stadt ein wenig verbessern. Da braucht man gar nicht viel machen. Irgendwie ruft Jesus sie und zack, sind sie da. Ich bin gerne da, aber Jesus, pass mal auf, lass mich noch eben meinen Vater beerdigen. Na, es sind so Hindernisse, wenn Leute sich bekehren, wenn sie neu dazukommen, wenn sie von Jesus gerufen sind. Die Theologen sind sich nicht ganz einig, ob dieser von Jesus Gerufene es einfach mit der Wahrheit nicht so ganz hatte. Weil irgendwie ist das ganz komisch. Tote wurden damals innerhalb kürzester Zeit, 1, 2, 3 Stunden, beerdigt. Wahrscheinlich war sein Vater schon beerdigt, weil sonst würde er nicht in der Gegend rumlaufen und hätte noch mit der Beerdigungsvorbereitung zu tun. Was ist das wohl für einer? Oder aber, andere Theologen meinen, dieser Berufene ist ein liebevoller Sohn, der sagt, Jesus, ich war nur mal schnell, weiß nicht, zur Apotheke, ich pflege gerade meinen Vater zu Tode, er wird jetzt gleich sterben und dann komme ich. Oder ob das sogar ein besonders liebevoller Sohn ist, der sagt, du Jesus, mein Vater ist zwar noch ganz gut beisammen, vielleicht noch 2, 3 Monate, vielleicht auch noch 2, 3 Jahre, aber so lange möchte ich gerne für ihn sorgen. Und wenn ich diesen Job erledigt habe, Jesus, dann komme ich. Also, die Antwort Jesus klingt wieder nach Ohrfeige, nach Missachtung religiöser, gesellschaftlicher und göttlicher Gebote. Lass die Toten ihre Toten begraben. Man kriegt Jesus da nicht verteidigt. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Es gibt so ein paar Versuche in den Kommentaren, das zu tun. Aber das scheint seine Meinung zu sein. Wenn das für dich die wichtigsten Fragen des Lebens sind, wie erfülle ich die Ansprüche der Gesellschaft nach Anstand, nach Sitte und Wohlverhalten? Ja, selbst wenn es um Beerdigung geht. Wenn das für dich das Höchste ist, wenn du noch nicht verstanden hast, dass das Koordinatensystem des Reiches Gottes andere Werte und Handlungs- und Verhaltensweisen ermöglicht, dann muss ich dir das jetzt wohl sagen. Du überlässt es doch besser den Toten, ihre Toten zu begraben. Wenn das die Dinge sind für dich, die wesentlich sind, Norm, Anstand, Etikette, Regeln, dann ist das wohl so. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, du Geh hin, verkündige das Reich Gottes. Verkündige das Reich Gottes. Und damit setzt Jesus praktisch einen Kontrapunkt. Im Reich Gottes geht es nicht um das Einhalten gesellschaftlicher oder religiöser Normen. Und seien sie auch noch so fest, noch so tief, noch so lang in der Trauertradition des Volkes verankert. Verkündige das Reich Gottes. Und im Reich Gottes hat eben nicht der Tod das Wort, sondern das Leben. Im Reich Gottes geht es um Leben, um gelingendes Leben, um gerechtes Leben der Menschen, miteinander und natürlich auch mit Gott. Und da geht dann alles über sämtliche Grenzen, Normen hinaus in diesem Reich Gottes. Da tut man, da sagt man Dinge, die in dieser Welt ganz komisch wirken. Es ist dem Schöpfer Gott ein Anliegen, das Leben aufblüht in dieser Welt. Und dass nicht der Tod, dass nicht das Negative das Sagen hat. Geh, verkündige auch allen Toten, dass das Reich des Lebens, der Auferstehung von den Toten, dass dieses Reich ewig ist und dass Gottes Gegenwart immer ist. Und dass der Tod tot ist im Reich Gottes. Liebe Gemeinde, schon auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz, macht Jesus deutlich, dass der Tod für ihn nicht die Wirklichkeit ist, die das Sagen hat. Verkündige das Reich Gottes, das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist und soll und kann die Blickrichtung der Nachfolger und Jünger Jesu sein. Nach vorne blicken. Nach vorne da, wo Leben blüht, da, wo ewiges Leben ist. Wir lassen uns vom Tod, wir lassen uns von den Verboten und von den Regeln, die er uns zu Lebzeiten aufstellt, lassen wir uns nicht beeinflussen. Jesus ruft diese Menschen in die Nachfolge, die eigentlich im alten System verhaftet sind. Die ruft er, komm, dein Leben wird aufblühen, wenn das Reich Gottes das ist, worauf du dich ausrichtest. Macht das jetzt schon mal. Ihr werdet sehen, euer Leben wird aufblühen. Und jetzt noch der dritte Nachfolger. Er wendet sich an Jesus. Wieder ein Self-Made-Follower, ein selbsternannter Nachfolger. Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagt zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Auch wieder ziemlich hart, aber im Grunde genommen nicht viel anders als die Sache davor. Ob die Liebsten in der Familie noch putzmunter sind oder ob die schon tot sind, zu welchem System gehörst du eigentlich? Was ist das Wichtigste? Ist Familie dein höchstes Gut? Blutsbande. Wenn das für dich so ist, dann geh dich verabschieden. Dann ist das wohl so. Das heißt ja nicht, das ist uns doch allen klar, dass man Eltern und Kinder nicht vernünftig behandeln soll. Dass man nicht vernünftig Beerdigung machen soll. Das ist überhaupt nicht die Frage, dass man sich nicht verabschieden soll. Das ist überhaupt nicht die Frage. Hier geht es darum, ist das die wesentliche Koordinate in deinem Leben? Überall dort, wo irdische Bindungen, die Familie, Beruf, eine eigene selbstständige Berücksichtigung fordern. Hier will ich das gleiche sagen haben wie Gott. Oder in diesen Tagen komischerweise auch wirklich seltsamerweise aufkeimend Vokabeln wie Heimat, wie Land, wie Grenzen. Wo solche Worte den gleichen Anspruch an unser Leben haben, wie das Wort Gottes. Da tritt ihnen Jesus eiskaltes Entweder-Oder gegenüber. Da gibt es nichts zu diskutieren. Die Maßstäbe des Reiches Gottes, gelten sie in deinem ganzen Leben oder gelten sie nur für dich innerlich? Leg deine Hand an den Pflug, schau nach vorne. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Die Herrschaft des Reiches Gottes ist immer aktuell. Die Vollendung des Reiches Gottes, die wird kommen. Ja, eines Tages werden wir im Himmel sein. Und ich freue mich da auch drauf. Dann wird endlich der Stress vorbei sein und dann wird endlich alles gut sein. Aber bis dahin sind wir gut beraten, wenn wir uns jetzt schon an die Regeln des Reiches Gottes halten. Wer mit Blick auf das kommende Reich Gottes, dann wird ja alles gut sein und so weiter. Wer so den Blick für die Gegenwart verliert und nicht barmherzig anpackt und nicht auf andere Menschen zugeht und nicht sich am Reich Gottes orientiert, der wird krumme Furchen ziehen in seinem Leben. Der ist ein Totengräber des christlichen Glaubens und will sich nur auf den scheinheiligen christlichen Polsterkissen ausruhen. Nachfolge ist immer jetzt. Helfen, anpacken, vergeben, immer jetzt, 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 in dieser Sekunde. Friede jetzt, Gerechtigkeit jetzt, verschiebt das nicht auf irgendwann. Helft jetzt. Wir werden nachher hören, dass wir eine Kollekte gesammelt haben für die Flüchtlinge. Das ist gut, jetzt können wir helfen, jetzt können wir Menschen retten. Jetzt, heute, können wir Einsame anrufen in unserer Gemeinde und sie trösten. Wem das alles zu ernst, zu heftig, zu geradlinig ist, dem sei versichert, das ist ganz normal. Das fanden Christen schon immer zu heftig. Christen fanden es schon immer zu ernst, was Jesus gesagt hat. Sie fanden es schon immer zu anspruchsvoll, was Jesus gesagt hat. Wenn es uns so geht, dass wir denken, oh Jesus, das überfordert mich. Ich gehe jetzt hier raus aus diesem Gottesdienst und irgendwie kriege ich das wegge. Wir sind in guter Gesellschaft. Es ging Christen aller Jahrhunderte und Jahrtausende schon immer so. Und man hat immer versucht, im christlichen Glauben Ersatzlösungen zu finden. Zum Beispiel hat man gesagt, ja, wir können ja nicht alles machen, aber wir hören jetzt erstmal auf, Besitz zu haben. Wir verkaufen jetzt erstmal unseren ganzen Besitz. Man kriegt das schon irgendwie abgefedert. Wir werden zu Asketen. Nein, wir fordern Armut von allen Christen. Buße ist auch ganz wichtig. Wir müssen ständig Buße tun. Nein, Dienst am Nächsten ist ganz wichtig. Aber sehr gern genommen ist auch die Spiritualisierung des christlichen Glaubens. Es geht ja gar nicht so sehr um das, was außen ist, sondern mehr so um das, was innen ist. Also, wie ich so bei mir bin und wie Gott in mir ist und ich mit ihm und so. Das ist auch heute noch eine Möglichkeit, oder? Meint Nachfolge nicht heute auch noch, dass es innerlich, also wäre das nicht so eine Möglichkeit, aus dieser Ernsthaftigkeit der Texte rauszukommen? Also es geht doch jetzt gerade in der Passionszeit, in die Meditation des Kreuzes Jesu, einfach drüber nachdenken und gucken, was es so innerlich mit mir macht und mich bewegt und so. Auf dem Weg zum Kreuz, mehr Kreuzwege, mehr Nachdenken und so. Oder meint Nachfolge nicht nur dieses asketische Zurückziehen spirituell, sondern gerade umgekehrt? Müssen wir uns nicht gesellschaftspolitisch viel stärker engagieren? Das war auch so ein Weg, dann umzugehen, was hier so steht. Müssen wir uns nicht viel stärker für die Benachteiligten einsetzen, für die Schöpfung? Bedeutet Nachfolge nicht einfach, dass wir heute Nachmittag durch die Stadt laufen und nochmal ein paar Kekse verteilen oder irgendwie so? Meint Nachfolge den Einsatz für Flüchtlinge und ihre gesellschaftliche Integration? Meint Nachfolge, dass wir unser Geld jetzt wirklich komplett weggeben und sämtliche Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, die uns über den Weg kommen? Bedeutet Nachfolge nicht eigentlich auch ein Dauerkampf gegen die Exzesse des Kapitalismus? Also ich habe ja wirklich gedacht, das steht nicht im Konzept, ich habe ja wirklich gedacht, bis gestern Abend habe ich gedacht, die Sache mit den leeren Regalen in den Supermärkten sei eine Fake News. Aber ich war gestern Abend bei Edeka, ich dachte, habt ihr einen Schuss nicht gehört? Das ist exzessiver Kapitalismus. Das Festhalten an Mehltüten, dagegen muss man doch was machen. Bedeutet Nachfolge vielleicht, dass wir alle Klimaaktivisten und Aktivistinnen werden, dass wir alle kein Fleisch mehr essen und unseren ökologischen Fußabdruck noch viel stärker reduzieren. Liebe Gemeinde, das wären alles Dinge, ob es das innerliche Spirituelle wäre oder der ökologische Fußausdruck, der die Ernsthaftigkeit der Worte Jesu noch ein bisschen abfedert. Wir würden uns nämlich auf eine Sache spezialisieren. Oder, also ich wäre ja auch zu haben für dieses du gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das wäre mir ja so eine Sache, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, wären wir persönlich so am liebsten den Leuten schon mal sagen, dass da was kommt und dass sie sich bekehren sollen. Und dann gibt es diese Missionsbewegung, die nur eins im Kopf haben. Die Leute müssen, sollen aber sofort sich bekehren, denn man weiß ja nicht, vielleicht geht morgen die Welt unter. Liebe Gemeinde, was denn jetzt? Ich versuche so zusammenzufassen. Ich glaube, die Worte Jesu wollen mir vor allem, also mir jetzt, vor allem zwei Dinge sagen. Wenn Jesus mich ruft und wenn es mir im Glauben eben nicht um einen Self-Made-Glauben geht, der nur mich komfortabel durchs Leben schippern lässt, wenn Jesus mich ruft, dann möchte ich jetzt, dann möchte ich gleich, dann möchte ich in diesem Moment konkrete Schritte gehen. In meiner Alltagswoche, nächste Woche. Konkret Liebe versprühen für andere Menschen. Konkret helfen. Dann möchte ich sehen, dass das Reich Gottes jetzt hier schon gegenwärtig ist. Dann will ich das nicht verschieben. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir in Gottesdiensten, im Alltag, beim Bibellesen, in Gesprächen, in Gedanken, den Eindruck haben, dass Gott jetzt zum Zug kommt. Also, wenn wir irgendwann im Laufe der nächsten Woche das haben, dann lade ich uns ein, machen wir das. Packen wir an. Es wird nicht irgendwann sein. Wie gesagt, das eine, geht es uns wirklich um das Reich Gottes oder nur darum, dass wir irgendwie über die Runden kommen, auch spirituell. Und das andere, Nachfolge ist immer jetzt. Man könnte auch sagen, Mensch, hör doch auf zu fragen, was Gott für dich tun kann. Frag ihn, was du für ihn tun kannst. Was Nachfolge dann genau ist, ich werde es euch nicht sagen, liebe Gemeinde. Ihr habt euren Alltag. Nach dem Segen des Gottesdienstes gehen wir wieder in unseren Sonntag und Alltag. Ihr seid selber Christen und Christen. Ihr wisst ganz genau, wo das jetzt der Nachfolge stattfinden kann im Laufe der nächsten Woche. Nachfolge hat man nämlich nie so auf Vorrat bei sich. Nachfolge lebt sozusagen immer von der Hand in den Mund, also ohne den Mund zu berühren. Das ist ganz wichtig in diesen Tagen. Es ist immer aktuell, jetzt. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen eine gesegnete, neue Alltagswoche. In der Nachfolge Jesu, die durchaus ernst ist.